Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 50 Grundstein.
Aussage von Samson Camphorn bezüglich der Arbeitshausarchitektur von George Gilbert Scott. Ursprüngliche Aussage, abgegeben am 12. Juni 1841. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus Instituts, London. Aussage beginnt. Lieber Jonah, es ist mein innigster Wunsch, dass diese Nachricht dich bei guter Gesundheit erreicht, denn ich habe von mehr als einem gemeinsamen Bekannten von deiner derzeitigen Überlastung gehört. Ich hoffe zwar inständig, dass es sich dabei nur um leeres Geschwätz handelt, aber meine Kenntnis deines Charakters veranlasst mich, dich zu bitten, dir eine Pause zu gönnen oder zumindest weitere Schreibkräfte einzustellen. Einige unfreundliche Kreise meinen, dein Leben bestehe aus nichts weiterem als in deinem Edinburgher Stadthaus zwischen Stapeln geisterhafter Berichte und geistesgestörter Dokumente herumzuhetzen. Stapel, die ich, wie ich leider sagen muss, gleich noch ergänzen werde. Ich würde vorschlagen, dass du mich und Marianne zur Abwechslung einmal besuchst, aber wenn du das tun willst, musst du dich beeilen. Wir werden nämlich in Kürze nach Neuseeland abreisen, um dort ein neues Leben zu beginnen, weit weg von London und seinen Arbeitshäusern. Und es ist diese bevorstehende Abreise, die eine so befreiende Wirkung auf meine Feder hat. Denn es gibt Dinge, die ich gesehen habe, von denen ich glaube, dass sie einen Platz in deinem Irrenhaus aus Briefen haben. Es dreht sich um die Arbeiten meines früheren Assistenten, George Gilbert Scott, dessen eigenes Architektenkontor heute sehr geachtet ist. Ich habe befürchtet, dass mich Vorwürfe der Verleumdung verfolgen könnten, sollte meine Geschichte niedergeschrieben werden, aber da ein Schiff in die neue Welt wartet und deine Diskretion einen ausgezeichneten Ruf hat, denke ich, dass es endlich an der Zeit ist, mich von den beunruhigenden Szenen zu befreien, die ich miterlebt habe. George kam 1834 von seiner Anstellung bei Henry Roberts, wo er seine Ausbildung absolviert hatte, zu mir. Vor Henry selbst habe ich größten Respekt, da er unter Sir Robert Smirk ausgebildet wurde, der keine 2 Jahre zuvor in den Ritterstand erhoben worden war. Henry war sehr überschwänglich über die Talente und Aussichten des jungen Herrn Scott und gab sich große Mühe, mir mitzuteilen, dass sein junger Schützling auch gewisse architektonische Unterweisungen von Sir Robert selbst erhalten hat. Er sagte dies mit dem seltsamsten Blick, als ob es ein heiteres Geheimnis zwischen uns gäbe. Ich nickte nur, als wollte ich ihm sagen, dass ich ihn verstanden hatte, und er ließ mich in Ruhe. Er zeigte mir sogar Georges Arbeit an seinen Plänen für die Fishmongers Hall in der Nähe der London Bridge, die unter großem Beifall eröffnet worden war. Er schien mir klar, dass er ein guter Assistent sein würde, zumindest solange ich ihn behalten konnte. Und so begann unsere kurze Zusammenarbeit, deren Thema das Arbeitshaus war. Ein Thema, das mir, wie du dich sicher erinnerst, sehr am Herzen liegt. Die Lage der Armen und Mittellosen ist schon viel zu lange eine nationale Schande. Und als mir von den Poor Law Commissioners die Aufgabe übertragen wurde, neue zu entwerfen, habe ich mich mit nicht geringem Eifer an die Arbeit gemacht. Meine ursprünglichen Entwürfe sollten eine einfache Trennung der Insassen nach Geschlecht, Alter oder Gebrechen ermöglichen, wobei ich in erster Linie an Kapazität und Nutzen gedacht habe. Ich weiß, dass viele das Arbeitshaus mit Verachtung betrachten, es die Bastille der Armen nennen und kaum einen Unterschied zwischen dem Arbeitshaus und dem Gefängnis sehen. Aber das ist eine zutiefst kurzsichtige Sichtweise. Das Gefängnis dient der Sicherheit und der Verbesserung der Gesellschaft insgesamt, während das Arbeitshaus der Verbesserung der Insassen selbst dient. Wenn man die Bedingungen als hart kritisiert, übersieht man den grundlegenden moralischen Imperativ der Arbeit selbst. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Ablehnung der Bestrafung als eine gültige Form der moralischen Verbesserung viele arme Seelen ins Verderben stürzt. Aber ich schweife ab, Jonah. Ich bin so sehr daran gewöhnt, meine Entwürfe zu verteidigen, dass ich kaum noch etwas schreiben kann, in dem dies nicht der Fall ist. Als George mir bei diesen Entwürfen half, zeigten sich zum ersten Mal jene charakterlichen Eigenheiten, die mir so unangenehm waren. Sein Prozess des Überarbeitens war zutiefst beunruhigend. Er saß stundenlang da und starrte einfach nur auf die Zeichnung, sagte nichts, aß und trank nichts und ignorierte jede Anfrage oder Störung. Dann sammelte er mit einem einzigen Handgriff alle Papiere ein und zog sich in sein privates Arbeitszimmer zurück, wobei er die Tür hinter sich abschloss. Dann hörte ich von der anderen Seite der dicken Eichentür die seltsamsten Geräusche, Gemurmel und Geschrei. Es war immer nur Georges Stimme. Ich konnte die Worte nie ganz verstehen. Oft hörte es sich so an, als sei er in großer Not, und mehr als einmal war ich kurz davor, einen Wachtmeister zu rufen, der mir beim Aufbrechen der Tür helfen sollte, als er wieder herauskam, glitzernd vor Anstrengung und mit völlig neu angefertigten Zeichnungen. Ich bin sicher, dass ich einmal sogar Blut an seinem Kragen gesehen habe. Die Entwürfe selbst waren nicht besser. Er nahm die solide Funktionalität meiner ursprünglichen Pläne und gestaltete sie in allen möglichen seltsamen Symmetrien um, die zwar architektonisch faszinierend waren, aber im Allgemeinen viele praktische Überlegungen außer Acht ließen. Außerdem hat er immer alles enger gemacht. Die Gänge wurden verengt und die Schlafräume verkleinert, bis ein Gebäude, das für 300 Bedürftige ausgelegt war, nun fast doppelt so viele beherbergen konnte. Wie ich bereits erwähnte, habe ich nichts gegen harte Bedingungen im Arbeitshaus einzuwenden, um Müßiggänger davon abzuhalten, sich dort niederzulassen, aber die beengten Pläne, die George mir vorlegte, grenzten an Klaustrophobie und ich war im Allgemeinen nicht in der Lage, sie zu benutzen. Jedes Mal, wenn ich ihm das sagte, verzog sich sein Gesicht kurzzeitig vor Wut und seine Lippen wurden weiß. Dann beobachtete ich, wie er diese Wut ablegte und wieder zu dem freundlichen, wenn auch etwas ernsten jungen Mann wurde, den ich zum ersten Mal getroffen hatte. Es war ein merkwürdiger Anblick. Als sein Vater 1834 starb, war es für mich keine große Überraschung, dass er sich entschloss, aus meinem Dienst auszuscheiden. Er sagte mir, dass er es für notwendig hielt, für seine Familie zu sorgen, obwohl ich den Verdacht habe, dass er auch darauf erpicht war, seine Pläne nicht länger meiner Kontrolle zu unterwerfen. Ich wünschte ihm natürlich alles Gute, aber ich kann nicht sagen, dass ich nicht etwas erleichtert war über sein Ausscheiden. Kurz danach erhielt ich eine Einladung zu einem kleinen, gesellschaftlichen Beisammensein, das von Henry Roberts ausgerichtet wurde. Dort lernte ich Sir Robert Smirk kennen. Er war ein hochgewachsener Mann mit scharfen, fast düsteren Zügen und Augen, die einen in Relation und pfundweise Rohmaterial zu zerteilen schienen. Er war höflich und gesellig, aber ich fand es schwierig, mich mit ihm länger zu unterhalten, da er im Gespräch immer weiter zu sein schien als ich. Ich konnte mir nie sicher sein, ob ich ihn langweilte oder nicht. Als ich feststellte, dass George nicht anwesend war und es kein Anzeichen für seine baldige Ankunft gab, beschloss ich, Sir Robert darauf anzusprechen, was genau seine Vormundschaft mit sich gebracht hatte. Bei der Erwähnung des Namens George Gilbert Scott errötete Sir Roberts Gesicht plötzlich vor Zorn und zwar auf eine Weise, die der seines Schützlings nicht ganz unähnlich war. Er fragte mich, was mein Interesse an Herrn Scott sei, und ich sagte ihm, dass er bis vor kurzem als mein Assistent angestellt gewesen sei. Daraufhin lachte Sir Robert ein wenig zufrieden und sagte mir, ich wisse nicht, wie viel Glück ich gehabt habe. Ich fragte noch einmal, was genau seine Ausbildung beinhaltet habe, und Sir Robert starrte mich eine stumme Minute lang an, bevor er schließlich mit dem Kopf nickte. Gleichgewicht, sagte er mir. Gleichgewicht. Das ist das Schwierigste, was ein Architekt erreichen kann. Symmetrie ist einfach, aber sie führt nicht von selbst zu einem Gleichgewicht. Das wahre Ziel des Architekten ist es, die Gefühle des Menschen zu wecken, einen kleinen Ort des Seins zu schaffen, der vom Rest der Welt abgekoppelt ist, und dennoch dieses Gleichgewicht zu bewahren. Ich hatte noch nie gehört, dass mein Berufsstand mit solcher Überzeugung und solchem Feuer angepriesen wurde, und ich will dich nicht anlügen, Jonah. Der Blick in seinen Augen, als er sprach, machte mir Angst. Ohne Aufforderung ging seine Tirade weiter und er begann über George zu sprechen, über Abkürzungen und Symmetrie und einen Patron, den der Junge nah nicht verstand. Ich selbst verstand auch nur sehr wenig davon und es schien mir weit entfernt von allem, was ich als Architektur bezeichnen würde, aber was auch immer es war, was Sir Robert George beigebracht hatte, erschien, dass die Lektionen zu einem weniger edlen Zweck eingesetzt worden waren, als er beabsichtigt hatte. An diesem Punkt bemerkte Henry Sir Roberts Aufregung von der anderen Seite des Raums und kam herüber, um ihn sanft in den Raucherraum zu geleiten. Er warf mir einen leicht vorwurfsvollen Blick zu, als er seinen Mentor wegführte, und ich blieb völlig verwirrt und ziemlich erschüttert in der Mitte des Raums stehen. Ich beschloss, nach Möglichkeit, nichts mehr mit George zu tun zu haben und fuhr mit meinen eigenen Arbeiten fort. Ich hörte, dass er sich mit dem Bau von Arbeitshäusern nach seinen eigenen Entwürfen selbstständig gemacht hatte. Er hatte sich einen Partner namens William Bonifan Moffat zugelegt, einen Sohn eines Bauunternehmers, dessen moralischer Charakter nichts Gutes verhieß. Sie warben energisch bei mehreren Bezirksräten und schafften es, mehrere Aufträge zu erhalten, die zuvor an mich vergeben worden waren. Es ist unnötig zu sagen, dass ich über diesen völligen Mangel an professioneller Etikette ziemlich verblüfft war. Aber ich hatte ja noch andere Projekte und so versuchte ich, die Sache zu ignorieren und ihm zu überlassen, was auch immer er für schäbige Behausung errichten mochte. Es geschah im September 36, kurz nachdem George und Moffat endlich das erste ihrer Arbeitshäuser eröffnet hatten. Ich bemerkte erst danach, dass dies geschehen war, da ich in meine eigene Arbeit vertieft war. Es war dunkel geworden und ich war immer noch beschäftigt, beleuchtet vom beruhigenden Schein eines Dutzend Kerzen. In der Werkstatt gab es keine Uhr, eine bewusste Entscheidung, damit mich die späte Stunde nicht störte, aber ich vermute, dass es schon weit nach Mitternacht war, als ich sie gehört habe. Schritte. Schwere, dumpfe Schritte. Und das Klack-Klack eines kräftigen Stocks. Meine Assistenten hatten alle Türen verschlossen, als sie am Abend gegangen waren, und in der Stille meines Arbeitszimmers hätte ich nicht überhören können, wie sie sich wieder öffneten. Ich schwöre bis zu meinem Sterbebett, Jonah, dass niemand das Gebäude betreten hat, bevor ich die sich nähernden Schritte gehört habe. Als die schweren Schritte näher kamen und das Klacken des Stocks mit leiser Bosheit lauter wurde, hörte ich daneben ein anderes Geräusch. Das Klirren von Schlüsseln. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie von einer solchen Angst besessen wie in diesem Moment. Die Wände und der Boden schienen auf mich zuzukommen und die Luft aus den Lungen zu rauben, bis ich schwor, dass ich spüren konnte, wie sich die Splitter der Decke in die weiche Haut meines Gesichts bohrten. Ich konnte mich nicht rühren, als der dumpfe Tritt der Stiefel vor der Tür zum Stehen und der Stock mit einem letzten Klacken zur Ruhe kam. Ich wartete. Ich wartete darauf, dass der letzte Rest Lebens aus mir herausgepresst wurde, von was auch immer das war. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging. Und dann, als würde ich plötzlich einen schweren Mantel abstreifen, fiel die Last von mir ab. Der Raum kehrte zu seinen natürlichen Proportionen zurück, was bedeutet, dass er sich nie wirklich verändert hat. denke ich. Es ist schwer, es genau zu beschreiben, Jonah, also verzeih mir meine Ungenauigkeiten. Ich erhob mich und in einem Moment törichter Tapferkeit, den ich wohl nie wirklich verstehen werde, schnappte ich mir eine Kerze, rannte zur Tür und riss sie auf. Ich sah eine Gestalt weggehen, durch die Tür zu einem der Arbeitszimmer der Angestellten. Sie war klein und breit und ich konnte sehen, wie sich das Holz des Fußbodens unter ihren riesigen Stiefeln beugte. Sie trug einen hohen, schwarzen Hut, unter dem nur die dünnsten Strähnen grauen Haares zu sehen waren. In der groben, rötlichen Hand hielt sie einen abgenutzten, schwarzen Stock mit einer eisernen Spitze. Dann schloss ich die Tür hinter ihr und sie war verschwunden. Ich folgte der Gestalt in den dahinterliegenden Raum, aber er war leer. Es gab keine Spur von dem Mann oder was auch immer es war, das vor mir hineingegangen war. Das Fenster war verschlossen und jemand von dieser Größe hätte sich nirgendwo verstecken können. Trotzdem suchte ich weiter. Ich war mir nicht sicher, was ich sonst hätte tun sollen. Selbst die schweren Stiefelabdrücke schienen verschwunden zu sein. Was ich jedoch hinter einem der Schreibtische fand, war einer der Entwürfe für ein Arbeitshaus von George Gilbert Scott. Natürlich lässt sich ein Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen nicht mit Sicherheit feststellen, aber das trug wenig dazu bei, die kochende Wut in meinem Busen zu besänftigen, als ich am nächsten Morgen aus meiner Tür trat. Ich nahm eine Kutsche zu Georges Kontor, wo man mir mitteilte, dass er mit Moffat auf der Baustelle des Arbeitshauses sei, und nahm eine weitere Kutsche dahin. Auf der Baustelle herrschte eine gewisse Unruhe, und mein ehemaliger Assistent stand an einer hohen Steinmauer und stritt mit einem Arbeiter, der ziemlich verstört wirkte. Er gestikulierte wild an einem Teil der Mauer, während ein anderer Mann, den ich für Moffat hielt, versuchte ihn zu beruhigen. Als ich näher kam, begann ich zu verstehen, was der Arbeiter sagte. Er fragte nach jemandem, den er als der Gouverneur bezeichnete. Während Moffat sehr geduldig zu erklären versuchte, dass noch kein Gouverneur für das Arbeitshaus ernannt worden war, schien der Arbeiter diesem Punkt keine große Beachtung zu schenken. Er wiederholte jedoch immer wieder, dass der Gouverneur gekommen sei, um Harry zu sehen. Er sagte nicht, wer Harry war, aber ich nehme an, dass es sich um einen Bekannten von ihm handeln musste. Er sagte, er wisse, dass es der Gouverneur war, weil er das Klirren seiner Schlüssel gehört habe. Er sagte, der Gouverneur habe Harry müßig genannt. Zu diesem Zeitpunkt war ich endlich nah genug, um die Wand zu sehen, auf die er so aufgeregt zeigte. Zuerst dachte ich, es seien Würmer, klein und blass auf dem Mauerwerk. Aber als ich näher kam, sah ich sie deutlich. Aus dem makellosen, massiven Stein der Arbeitshausmauer ragten 4 Fingerspitzen hervor. Der Arbeiter wiederholte es noch einmal. Der Gouverneur hatte Harry müßig genannt. Ich gab George die Entwürfe zurück und ging. Ich hoffe, du verstehst jetzt, Jonah, warum ich in den letzten Jahren die Gesellschaft meiner Mitmenschen gemieden habe. Ich habe immer gezögert, meine Geschichte zu erzählen, aber jetzt, wo ich endlich alles für meine Übersiedlung nach Neuseeland vorbereitet habe, hätte ich das Gefühl, dass ich dich beleidigt hätte, wenn ich gegangen wäre, ohne meine Geschichte zu erzählen. Mit herzlichen Grüßen, Samson Camphorn. Ende der Aussage. Natürlich ist der Versuch, Vermissten und Todesfällen in viktorianischen Arbeitshäusern nachzugehen, ein aussichtsloses Unterfangen, so dass ich es nicht einmal versuchen möchte. Und wichtiger ist doch die Frage, wer war Robert Smirk? Ich habe jedes Buch über ihn gelesen, das ich finden konnte, was zugegebenermaßen nicht viele sind, und keines davon zeigt irgendeinen Hinweis auf diese andere Seite von ihm, die anscheinend im Mittelpunkt seltsamer Gebäude und Architektur in ganz London steht. Umso weniger noch von Schülern oder Lehrlingen. Wenn Henry Roberts, ein Schüler irgendwelcher paranormalen Baumethoden war, scheint sich das in keinem seiner Gebäude zu zeigen. Außer vielleicht in der Fishmongers Hall, die er 1834 zusammen mit Sir George Gilbert Scott für die Worshipful Company of Fishmongers entworfen hat. Berichten zufolge spukt es dort in geringem Umfang, aber nicht in dem Ausmaß, wie wir es von anderen Orten gehört haben. Scott ist jedoch besorgniserregend. Während Smirk anscheinend eine Handvoll bemerkenswerter Gebäude in London gebaut hat, ist Sir George Gilbert Scott für Wahrzeichen wie den Bahnhof St. Pancras, das Albert Memorial und die Restaurierung der Westminster Abbey verantwortlich. Wenn seine Gebäude ähnliche Macken haben, dann, seien wir ehrlich, ich weiß nicht, was das bedeuten würde. Aber ich bezweifle, dass es etwas Gutes wäre. Abgesehen davon gibt es keine Berichte über irgendeine Art von paranormalen oder übernatürlichen Vorkommnissen in irgendeinem noch stehenden Gebäude, das von Scott entworfen wurde. Das sollte mich eigentlich beruhigen. Aber irgendwie tut es das nicht. Ende der Aufnahme. Wie bitte?
Steckst du in Schwierigkeiten?
Ich bin mir nicht sicher, was du meinst.
Nun, da war eine Polizistin, die nach dir gefragt hat. Du weißt schon, die Sache mit Gertrude untersucht hat?
Basira. Wann war das?
Gestern. Du warst bei der Physiotherapie.
Hat sie gesagt, warum?
Nein. Es war wirklich ein bisschen seltsam. Ich habe sie hier schon ein paar Mal gesehen, um ehrlich zu sein. Ich traue ihr nicht.
Bitte was?
Nun, ich habe sie gefragt, ob es was Neues in Bezug auf Gertrude gibt. Und sie hat nur Nein gesagt und dann eine Frage gemurmelt, wann du zurück sein würdest. Dann ist sie gegangen. Es war seltsam. Sie ist seltsam.
Du hast doch kein Problem mit der Polizei, oder Tim?
Nun, du weißt doch, dass ich der beste Einbrecher in ganz Bromley bin.
Tim!
Okay, also im Ernst. Ich verstehe nicht, warum sie außerhalb der Ermittlungen immer wieder hier auftaucht.
Sie ist, ich helfe ihr bei einem Teil der Ermittlungen. Inoffiziell.
Oh. Oh. Ich verstehe schon.
Tim? Was meinst du?
Keine Sorge, alles chill. Gute Arbeit, Boss.
Oh, nein, Tim, das ist nicht, was ich... Es ist wirklich nicht.
Ich schau mal, ob ich noch etwas über Scott herausfinden kann und sage dir Bescheid, wenn sie wieder da ist.
Das ist wirklich nicht das, was du denkst. Ende des Nachtrags.
Das Magnus-Archiv ist eine deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben mit einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.